Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Duisburg laufen die Vorbereitungen für die Trauerfeier, mit der morgen eine Woche nach der Massenpanik bei der Love Parade der Toten gedacht werden soll. Dazu werden Bundespräsident Wulff und Kanzlerin Merkel anreisen. Zu der Trauerfeier in der Kirche sind Angehörige und Mitglieder der Rettungsmannschaften zugelassen. Für weitere Besucher wird sie in mehrere andere Kirchen und ins Fußballstadion des MSV Duisburg übertragen.
Duisburg in Trauer. Morgen Vormittag wird hier in der Salvatorkirche die zentrale Gedenkfeier zur Love Parade stattfinden. Die letzten Vorbereitungen laufen. Die 500 Plätze sind für die Staatsspitze, vor allem für die Betroffenen der Massenpanik reserviert.
Die Angehörigen stehen im Vordergrund. Der Gottesdienst soll ihnen Raum geben für ihre Trauer, für ihre Verzweiflung. Aber über die Angehörigen hinaus trauern natürlich ganz viele Menschen.
Weil in der Salvatorkirche nicht genug Platz ist, wird die Feier sowohl ins Duisburger Stadion als auch in andere Kirchen übertragen. Knapp eine Woche nach dem Unglück bei der Love Parade kommt auf Duisburg und die Polizei erneut eine Massenveranstaltung zu.
Ja, das ist auch für die Polizei ein sehr emotionaler Einsatz. Viele von uns, meiner Kollegen, waren letzten Samstag vor Ort, haben die Szenen mitbekommen, haben geholfen. Und das ist natürlich auch nicht so leicht, erstmal wegzustecken.
In Duisburg richtet sich viel Wut gegen Oberbürgermeister Sauerland. Es gibt aber auch Stimmen, die vor einer Hetzjagd auf einen einzigen Sündenbock warnen. Rücktrittsgerüchte ließ Sauerland heute dementieren. Die Linke im Stadtrat will seine Abwahl vorantreiben. Der Rücktritt, also die Bitte um Entlassung, hätte für Adolf Sauerland harte finanzielle Konsequenzen. So könnte er seine Ansprüche als Beamter weitestgehend verlieren. Anders bei einer Abwahl, bei der die Einschnitte geringer wären. Vielleicht ist auch das ein Grund für das Verhalten des Oberbürgermeisters.
Die Bundesregierung diskutiert darüber, wie sie mit Strafgefangenen umgehen soll, von denen eine Rückfallgefahr ausgeht. Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger will die nachträgliche Sicherungsverwahrung weitgehend abschaffen. Sie kann bisher angeordnet werden, wenn sich während der Haft zeigt, dass ein Gefangener auch nach Verbüßung seiner Strafe eine Gefahr darstellt. CDU und CSU wollen dagegen an dieser Art der Sicherungsverwahrung festhalten.
Er gilt auch nach seiner Entlassung als gefährlich. Der aufsehenerregende Fall eines Sexualstraftäters in Hamburg hat die Debatte um die Sicherungsverwahrung erneut auf die politische Agenda gebracht. Es ist die schärfste Sanktion im Strafrecht. Die Koalition liefert sich darüber einen erbitterten Streit.
Wir brauchen dieses Instrument, das heißt, dass ein Gericht auch noch während des Strafvollzuges entscheiden kann, dass jemand anschließend auf Dauer hinter Gittern bleibt, weil er hochgefährlich, hochrückfallgefährdet ist.
Das Justizministerium arbeitet jedoch an einer Reform. Nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die nachträgliche Verlängerung der Sicherungsverwahrung für menschenrechtswidrig erklärt hatte. Künftig soll bereits im Urteil die Sicherungsverwahrung zumindest in Betracht gezogen werden.
Es dient dem Schutz der Bevölkerung mehr, wenn schon im Urteil gegen einen Straftäter die spätere Sicherungsverwahrung vorbehalten wird, als wenn man anschließend nach längerer Freiheitsstrafe ein neues Verfahren einleitet.
Skepsis bei der Opposition. Die Sicherungsverwahrung bestrafe das, was überhaupt noch nicht eingetreten ist, argumentiert ein Ex-Richter und heutiger Abgeordneter.
Wir wissen aus Untersuchungen, dass in 9 von 10 Fällen die Prognose falsch ist, also diejenigen keine Straftat begehen werden. Und daran orientiert sich dieser Entwurf nicht. Er ist deswegen in dieser Form abzulehnen.
Kommende Woche will die Bundesjustizministerin mit den Ländern über ihren Entwurf beraten. Der Koalitionsstreit um die Sicherungsverwahrung geht weiter. Experten argumentieren indessen, es gebe keine zuverlässigen Belege dafür, dass die Sicherungsverwahrung tatsächlich mehr Sicherheit für die Bevölkerung brächte. Lückenlose Sicherheit ist aus ihrer Sicht per Gesetz ohnehin nicht zu erreichen.
Mit den Rechten von Strafgefangenen hat sich auch das Bundesverfassungsgericht beschäftigt. Es entschied, dass eine verdreckte Zelle mit Hakenkreuzen und rassistischen Schmierereien immer unzumutbar ist, auch für kurze Zeit. Eine solche Unterbringung verstoße gegen die Menschenwürde und somit gegen das Grundgesetz. Damit bekam ein Gefangener Recht, der vor einer Verlegung in einer Transportabteilung eingesperrt war. Das Landgericht Hildesheim hatte seine Beschwerde abgelehnt, weil die Unterbringung nur vorübergehend gewesen sei. Bundeswirtschaftsminister Brüderle sieht einen massiven Fachkräftemangel auf Deutschland zukommen. Er setzt sich deshalb dafür ein, im Ausland Arbeitskräfte anzuwerben. Engpässe gebe es vor allem in den Bereichen Naturwissenschaften und Technik, sagte Brüderle heute. Um ausländische Experten nach Deutschland zu holen, könnten Unternehmen zum Beispiel ein Begrüßungsgeld zahlen. Kritik kam von mehreren Gewerkschaften und der CSU. Sie erklärten, wichtiger sei es, Arbeitslose in Deutschland zu qualifizieren. Hunderttausende von gesetzlich Krankenversicherten haben im letzten halben Jahr die Kasse gewechselt. Grund ist vermutlich häufig der Zusatzbeitrag, der von mehreren Kassen eingefordert wird. So hat zum Beispiel die DAK 241.000 Mitglieder verloren. Bei der KKH Allianz waren es 116.000 Mitglieder. Hinzugewonnen haben dagegen Kassen, die keinen Zusatzbeitrag erheben, wie die Technikerkrankenkasse und die AOK.
650 Rekruten der Bundeswehr haben im Ehrenhof des neuen Schlosses in Stuttgart erstmals seit 11 Jahren öffentlich ihr Gelöbnis abgelegt. Begleitet wurde die Vereidigung von Protesten. Vor der Domkirche versammelten sich etwa 100 Demonstranten zu einer Sitzblockade. 60 von ihnen wurden in Gewahrsam genommen. Für die Bundeswehr ist das Gelöbnis nach eigenen Angaben sichtbares Zeichen dafür, dass sie in der Gesellschaft integriert ist.
In einigen Regionen Russlands wüten seit Tagen großflächige Brände. Mindestens 25 Menschen sind ums Leben gekommen. Tausende wurden obdachlos. Die Feuerwehr macht die extreme Trockenheit für die Ausbreitung der Flammen verantwortlich. Denn Russland erlebt den heißesten Sommer seit Jahrzehnten. In Moskau liegen die Höchsttemperaturen seit Wochen bei 35 Grad. Neben der Umgebung der Hauptstadt sind von den Bränden vor allem die Gebiete um Woronesch und Nischni Nowgorod betroffen.
Wie nach einem Krieg sieht es aus im Dorf Werchnaja Wereja. Nur 20 Minuten hat es gedauert, dann waren alle Häuser zerstört. Niemand hier hatte die Zeit, seine Habseligkeiten zu retten. Und niemand konnte den Feuersturm aufhalten. In mehreren Regionen Russlands wüten Brände seit Tagen. Ministerpräsident Putin sagte heute alle Termine ab und flog ins Gebiet von Nizhny Novgorod, einer der am schwersten betroffenen Gegenden. Den Leuten aus dem Dorf Verchnaja Wereja versprach er schnellen Wiederaufbau und weit mehr Geld als in solchen Fällen vorgesehen. Laut Gesetz gibt es für jede Familie 50.000 Rubel. Das ist zu wenig. Wir zahlen das Doppelte und die Region zahlt auch noch was drauf. Und zwar pro Person. Umgerechnet bis zu 5.000 Euro soll jeder bekommen. Viel Geld für die Menschen hier. In vielen Gegenden sind Dörfer bedroht und überall kämpfen Feuerwehrleute einen fast aussichtslosen Kampf. Auch hier im Gebiet von Woronesch mussten die Bewohner gestern zusehen, wie die Flammen ihren Häusern immer näher kamen. Auch dieses Dorf verbrannte bis aufs letzte Haus. Von Feuern umringt ist auch die Großstadt Woronesch, 500 Kilometer südlich von Moskau. Mehrere Krankenhäuser und ein Kinderferienlager wurden evakuiert. Extreme Trockenheit und Wind lassen die Feuer immer wieder aufflammen. Vor allem Torfmoore und Wälder brennen, doch auch Felder. Bereits jetzt sind im Westen Russlands große Teile der Ernte zerstört.
In Italien muss die Regierung von Ministerpräsident Berlusconi um ihre Mehrheit im Parlament bangen. Mehr als 30 Abgeordnete wollen die Regierungspartei Volk der Freiheit verlassen. Die Folge eines Machtkampfs zwischen Berlusconi und Gianfranco Fini, dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses. Berlusconi hatte Fini zuvor aufgefordert, zurückzutreten. In den vergangenen Monaten hatte Fini immer wieder Berlusconis Führungsstil kritisiert.
Ein angenehmer Sommertag heute in Rom. Doch lange schon lag das politische Unwetter in der Luft, das sich jetzt entladen hat. Ministerpräsident Silvio Berlusconi drängt seinen langjährigen Weggefährten Gianfranco Fini aus der gemeinsamen Partei Volk der Freiheit und hat ihn sogar aufgefordert, als Parlamentspräsident zurückzutreten. Wir haben geglaubt, dass die Sache unumgänglich ist und haben jetzt Klarheit geschaffen. Unsere Wähler ertragen es nicht mehr, dass es aus Teilen der Partei ständig Opposition gegen die eigene Regierung gibt und einige sogar eher die Ansichten der Linken teilen. Tatsächlich gab es schon seit Monaten Sticheleien und zum Teil offenen Streit zwischen Berlusconi und Fini. Mal ging es um Sachthemen, etwa um ein umstrittenes Abhörgesetz, doch vor allem war es ein Ringen um die Macht in der Partei, die Fini und Berlusconi doch erst vor einem Jahr gegründet hatten. Nun ist die Harmonie beendet und der Ausgestoßene legte heute noch nach. Indem ich Silvio Berlusconi zum Rücktritt auffordere, zeigt sich wieder einmal, dass er kein sonderlich liberales Verhältnis zur Demokratie hat. Mehr als 30 Anhänger Finis haben nun die Partei verlassen und werden eine eigene Fraktion im Parlament bilden, was die Mehrheiten für Berlusconi bei Abstimmungen gefährden kann. Auch wenn der Koalitionspartner Lega Nord den Ministerpräsidenten weiter unterstützen will. Die Opposition fordert Berlusconi auf, sich im Parlament zu erklären. Berlusconi selbst zeigte sich am Freitag nicht. Doch Beobachter glauben, dass das Vorgehen gegen Fini die Stabilität seiner Regierung gefährden kann.
In Griechenland sitzen zehntausende Touristen in Hotels und auf Campingplätzen fest. Sie haben kein Benzin mehr. Wegen eines Streiks der Lastwagenfahrer sehen auch viele Einheimische Engpässe auf sich zukommen. Inzwischen leeren sich in den Supermärkten auch die Obst- und Gemüseregale. Die Lkw-Fahrer haben am Montag die Arbeit niedergelegt. Sie protestieren gegen das Vorhaben der Regierung, den Zugang zu ihrem Beruf freizugeben.
Das gleiche Bild im ganzen Land. Verwaiste Tankstellen, es gibt weder Benzin noch Diesel. Der seit Montag dauernde Streik der Tank- und Lastwagenfahrer hat Griechenland ausgebremst. Besonders betroffen die Inseln und die Tourismusregionen auf dem Festland. Zehntausende Urlauber sitzen fest. Wer einen Mietwagen hat, der lässt ihn oft einfach stehen. Mit dem eigenen Fahrzeug ist das nicht so einfach. Mit ihrem Streik protestieren die Fuhrunternehmer gegen eine geplante Liberalisierung des Transportwesens. Bislang hat er ausgesorgt, wer eine der 30.000 Lkw-Lizenzen besaß. Neue Lizenzen wurden seit Jahrzehnten nicht mehr vergeben. Und wollte sich ein Trucker zur Ruhe setzen, dann verkaufte er seine Lizenz für bis zu 300.000 Euro. Auf Druck der EU will Athen die Branche jetzt öffnen. Im aktuellen Arbeitskampf wollte die Regierung die Streikenden mit einer Notverordnung zwingen, die Arbeit wieder aufzunehmen. Vergebens. In einer Urabstimmung beschlossen diese, weiterzukämpfen. Die Männer hinter mir sind alle Familienväter. Wir tun nur, was notwendig ist, um unseren Besitz nicht zu verlieren. Ja, wir werden weiter streiken. Athen droht den Unternehmern jetzt mit einem Lizenzentzug. Ansonsten setzt man auf das Militär. Die Streitkräfte sollen die Tankstellen beliefern. Das hochverschuldete Griechenland kann es sich nicht leisten, dass ein Berufsstand die überlebenswichtige Tourismussaison gefährdet.
Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Barcelona hat das deutsche Team nach dem schwachen Start seine ersten Medaillen geholt. Verena Seiler gewann gestern Abend Gold im 100-Meter-Lauf. Im Speerwerfen gab es Gold für Linda Stahl und Silber für Christina Oberkvöll.
Es waren medaillenträchtige Minuten gestern Abend in Barcelona. Um 21.46 Uhr sprintete Verena Seiler zum Titel über 100 Meter. In persönlicher Bestzeit und als erste Deutsche nach 20 Jahren.
Ich bin auf dem Einlaufplatz gewesen, war nur noch am Zittern. Hab zu meinem Trainer gesagt, Valerie, ey, was ist los? Ich zitter nur noch. Und er meinte, nee, ist normal, ist alles gut. Und jetzt bin ich Europameisterin, das ist so Wahnsinn.
Nur wenige Minuten zuvor schleuderte Linda Stahl den Speer auf 66,81 Meter. Persönliche Bestweite, die Goldmedaille.
Ich habe einfach meinen Arm rumgelassen. Gegenwind war auch da. Einfach hat alles gepasst. Glück und alles super.
Direkt nach Linda Stahl warf Christina Oberkvöll 65,58 Meter weit, Platz 2. Die dritte deutsche Medaille innerhalb von 8 Minuten. Auch heute Abend dürfen deutsche Athleten auf weiteres Edelmetall hoffen. Zur Stunde läuft der Stabhochsprungwettbewerb der Frauen. Neben Silke Spiegelburg kämpfen auch Lisa Rüchig und Caroline Hingst um einen Podestplatz. Den hat er schon erreicht, bereits zum zweiten Mal, Christophe Lemaitre. Nach den 100 Metern holte sich der Franzose vor wenigen Minuten auch den Titel über die 200 Meter. Gleich alle drei Medaillen über die 400 Meter der Frauen gingen nach Russland. Europameisterin wurde Tatjana Firova. Den Titel über 110 Meter Hürden holte sich soeben der Brite Andy Turner. Alexander John wurde Letzter.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 31. Juli.
Der Ableger des Azorenhochs sorgt morgen für mehr Sonnenschein und zusammen mit Warmluft aus Spanien auch für steigende Temperaturen. Nur der Nordwesten Deutschlands wird von den Wolken nordischer Tiefdruckgebiete gestreift. Heute Nacht klingen die Schauer im Südosten ab, auch der Regen in Ostsee ist bald verschwunden. Die Wolken lockern immer mehr auf, teilweise ist es auch klar. Besonders im Süden wabern einzelne Nebelfelder. Am Tag viel Sonne und meist nur lockere Wolken. Vom Saarland bis zur Lübecker Bucht verdichten sich die Wolken später und bringen hier und da Schauer. Schwacher, in der Nordwesthälfte mäßiger bis frischer Wind aus Süd bis Südwest, in Nordfriesland und bei Schauern auch starke Böen. Kühle 7 Grad heute Nacht im Allgäu bis 16 an der Nordsee. Dort morgen 21, sonst 23 bis 27 an Rhein und Spree bis 28 Grad. Am Sonntag in der Nordwesthälfte viele Wolken und zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, Richtung Südosten noch längere Zeit freundlich. Montag und Dienstag wieder überall wechselhaft und kühler.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen. Heute um 23.15 Uhr mit Susanne Holst. Darin die Trauer um die Toten. Duisburg bereitet die Gedenkfeier vor, sowie ein Streik mit Folgen. In Griechenland wird Benzin knapp.